Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem du ja zuletzt was über deine Lieblingssportart Baseball gemacht hast.
Ja, genau. Wir haben gelernt, wie ist Major League Baseball entstanden. Zumindest ganz, ganz am Anfang. Wir wurden aus National League und American League dann später die Major Leagues. Da sind wir ja, da machen wir auch in der Zukunft nochmal weiter. Aber heute, hoffe ich, geht's wieder um den FC Bayern und der Ball rollt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sprechen heute über die Zeit 81 bis 84, weil bei unserer letzten Folge haben wir die Saisons 79-80 und 80-81 gemacht.
Ja, das war für mich sehr, sehr spannend, mich nochmal mit zu erinnern, wie das damals so war.
Der junge Uli Hoeneß, der Manager wurde und quasi den Verein auf Vordermann gebracht hat.
Und mitgerettet hat, man erinnere an die Steuerschulden, die da den Verein beinahe das Luft abgedrückt hätten.
Und auch Sponsoren besorgt hat.
Genau, Magirus Deutz beispielsweise.
Und Bayern so in die Spur gebracht hat, dass die zwei Meisterschaften geholt haben und quasi wieder der Topverein waren in Deutschland.
Ja, das waren ja die ersten, die ich erlebt habe. Und davor von 74 bis dahin waren ja 5 Jahre, wo nichts passiert ist oder mehr mittelmäßig alles war. Und das war natürlich ein gutes Timing für mich als jungen Fan, das mitzuerleben. Aber jetzt die Jahre werden auch spannend. Ich erinnere mich so dunkel.
Ja, also es sind auch so die ersten Jahre, an die ich mich ja dann so klein wenig erinnern kann.
Naja, stimmt, ja.
Und also grundsätzlich hat der Uli Hoeneß den Verein professionalisiert und sportlich, also in der Mannschaft, hatte Paul Breitner das absolute Sagen. Man hat ja auch den einen oder anderen verjagt, sagen wir mal.
Stimmt, Kapellmann beispielsweise.
Ja, und durch die zwei Meistertitel und eigentlich hat man ja auch im Europapokal gut gespielt, aber der große Erfolg ist ja ausgeblieben.
Stimmt, die so ersehnte Finalteilnahme, die erste seit 76 wäre das dann ja gewesen, die hat noch nicht funktioniert.
Aber man war auf einem guten Weg. Überraschend gut eigentlich für die ganzen Schuldensituationen und ähnliches. Ja, schauen wir mal kurz auf den deutschen Fußball. Die Bundesliga selber litt im Jahr 81 immer noch unter starkem Zuschauermangel.
Tom, also aus heutiger Sicht ist das ja gar nicht vorstellbar. Zuschauermangel. Aber ich erinnere mich auch, dass man zu der Zeit noch sagen konnte, ach, weißt du was, wir gehen heute mal ins Stadion. Und dann gab es immer noch Karten.
Ja, ich kann mich auch als Schüler noch erinnern, dass wir dann Freikarten gekriegt haben, oder so mal im Fußballverein oder so. Oberrang Nord im Müngersdorfer Stadion war jetzt auch nicht so angenehm.
Aber man war im Stadion drin. Heute ist das ja sogar schwierig, überhaupt reinzukommen. Spontan.
Ja, und ist auch sehr teuer halt, ne? Gerade wenn man mit Kindern gehen will oder so.
Ja.
Ja, aber tatsächlich brachte dann der Zuschauermangel auch viele Vereine in finanzielle Schwierigkeiten. Allen voran Eintracht Frankfurt. Über 6 Millionen Schulden und denen drohte eigentlich schon der Lizenzentzug. Aber der DFB war da ein bisschen großzügig, denn auch Schalke, Düsseldorf, 1860 und Gladbach, die hatten auch Schulden. Und natürlich Bayern hatte auch noch über 4 Millionen Schulden aus dieser Steueraffäre.
Ja.
Aber die hatten ja eine großzügige Regelung gefunden mit dem Land Bayern und dem Finanzamt.
Da war doch was mit der Ratenzahlung.
Naja, und der FC Bayern hat dann vor allem durch Uli Hoeneß auch so sich ein bisschen Ärger gesorgt, weil er versucht hat, dann Spieler loszueisen von diesen überschuldeten Vereinen. Vor allem Bruno Petzai wollte man von Eintracht Frankfurt haben.
Ja, ein sehr kopfballstarker österreichischer Nationalspieler. Ich meine, der ist damals von Wacker Innsbruck zur Eintracht gekommen. Ja, es wäre natürlich cool gewesen, wenn er zu Bayern gekommen wäre.
Ja, aber trotz der Schulden wollte die Eintracht nicht. Und die hätte das Geld zwar gut gebrauchen können, aber man wollte sich da nicht ausgenutzt werden, sagen wir mal so.
Für die Jüngeren, der hat auch ganz am Ende der Karriere noch für Werder Bremen gespielt, aber mit Eintracht Frankfurt verknüpfe ich ihn zuerst, ja.
Und es war auch so, dass im deutschen Fußball die zweite Liga in diesem Jahr 81 eingleisig wurde und mit 20 Mannschaften spielte zu der Zeit. Gab ja vorher noch die Unterteilung Süd und Nord.
Ja, beispielsweise für die Jüngeren, jetzt gibt es ja den SC Freiburg, da gab es dann zwei Freiburger Vereine, den Freiburger FC und den SC Freiburg. Ingolstadt war mit zwei Vereinen vertreten und ganz viele, die man jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Das waren halt dann sehr viele Vereine, die heute in der dritten und vierten Liga spielen. Die waren zu der Zeit Zweitligisten, ja.
Ja, und im englischen Fußball wurde schon 81 die Drei-Punkte-Regel eingeführt.
Das finde ich spannend. Da hätte ich mich jetzt überhaupt nicht, ich hätte auf die 90er getippt, aber dass das da schon eingeführt wurde,
ja,
ist ja interessant.
Die haben das auch als Reaktion auf den Zuschauermangel gemacht. Also auch die hatten Probleme, die Vereine, jedenfalls die kleineren, und die wollten mehr Offensivfußball, mehr Tore, und dadurch kamen dann auch wieder mehr Zuschauer. Aber gehen wir mal zu Bayern München der Saison 81-82. In der Vorbereitung der Saison werden eine ganze Reihe von Vorbereitungsspielen gemacht und Bayern ist durch Uli Hoeneß auch da sehr umtriebig. Man verdient 750.000 D-Mark. Das ist wahnsinnig viel für Freundschaftsspiele. Und Bayern verlangt jetzt auch für ein Freundschaftsspiel 50.000 D-Mark statt wie 1979, da war man noch bei 10.000 bis 20.000 D-Mark.
Naja, mit den beiden frischen Meistertiteln waren sie wahrscheinlich auch ein sehr begehrter Freundschaftsspielpartner.
Ja, auf jeden Fall war eigentlich Bayern ein Garant dafür für ein volles Stadion. Aber bisher war es halt so, dass der Uli Hoeneß war im Verein dafür gesorgt hat, dass mehr Umsatz ist und man unabhängiger von den Zuschauerzahlen wird. Aber man hat andere Vereine in dem Sinne noch nicht irgendwie geschädigt oder beeinträchtigt. Und das ändert sich jetzt im Sommer 81, denn Bayern steigt aus der zentralen Fanartikelvermarktung des DFB aus.
Ach, die gab es da schon, tatsächlich?
Ja, aber das war so ganz rudimentär. Also es gab eine Agentur in München, die war vom DFB wohl beauftragt. Und die sammelte dann die Gelder ein und für Lizenzen, die man so vergeben hatte, Wimpel oder Aufkleber oder auch schon das eine oder andere Trikot, was verkauft wurde.
Ich glaube, das Merchandising-Angebot war noch nicht so breit wie heute.
Nee. Also, aber das war dann auch tatsächlich so, dass das unter allen Vereinen gleichmäßig verteilt wurde.
Ich fand das einen sehr guten Ansatz, so ein bisschen wie die NFL, aber das hat man, ich höre schon so raus, dann nicht mehr so weiter durchgezogen, oder?
Nee, Bayern fand so die 40.000 bis 60.000 D-Mark, die da so rausschwangen, ein bisschen wenig.
Das war und also so Kleckerkram für Uli Hoeneß.
Es kam raus, dass Bayern zusammen mit dem HSV die Hälfte des gesamten Umsatzes macht. Sowohl der HSV als auch Bayern wollten das nicht so stehen lassen und der Uli Hoeneß begann dann mit der eigenen Vermarktung, genau wie der Günther Netzer dann beim HSV.
Ah,
und der Uli Hoeneß machte das halt selber, aber der Günther Netzer, der stellte zwei Profis quasi ein, aber der Uli Hoeneß macht das halt erstmal selber. War ja billiger.
Das passt zu ihm. Ja, das ist genau. Und alles, was man nicht selber macht, das klappt oft nicht.
Ja, und er holte dann auch viel Geld für die Lizenzen rein und verdiente da schon so im ersten Jahr, wird so gesagt, 1 Million D-Mark damit.
Boah, was für ein Sprung von ca. 60.000 Max auf 1 Million. Das ist natürlich schon der Hammer.
Ja, und man gründete dann auch das Bayern-Magazin. Und das wurde geleitet von Markus Hörwig.
Ja, den Namen kenne ich noch. Ich sehe ihn auch vor mir. Der hat ja dann die Pressegespräche, ja, die Pressearbeit lange Jahrzehnte gesteuert.
Auch so ein netter Typ eigentlich.
Wirklich total sympathisch, ja.
Ja, aber kommen wir mal zur Mannschaft. Also im Grunde war die relativ unverändert. Karl-Heinz Rummenigge im Sturm mit Dieter Hoeneß, Paul Breitner und in der Abwehr so die ganzen Bayern quasi. Dremmler, Augenthaler, Horstmann, Dürnberger, Niedermeyer.
Ja, herrliche Namen. Die kenne ich natürlich alle noch. Denn Dürnberger war ja neben Rummenigge einer, der aus der 74-76er Mannschaft, wo die Europapokalsiege gefeiert wurden, noch übrig geblieben war. Ich glaube, der Wipp Dürnberger hat lange Jahre dann auch die meisten Spiele für Bayern absolviert. Also der war immer dabei und ein sehr solider Abwehrspieler.
Ja, deshalb hat sich auch gar nicht so viel geändert. Ein Jürgen Röber war ja im Jahr zuvor gekommen.
Später von Bremen.
Ja, und später ja bekannter Trainer.
Stimmt.
Und den gab Bayern aber direkt nach einem Jahr wieder ab. Also so richtig durchgesetzt hat er sich scheinbar nicht.
Mm-mm. Ja gut, du hast ja hinten Niedermeyer, Kurt Niedermeyer, Udo Horstmann. Klaus Augenthaler auch schon dabei?
Ja, der war auch schon dabei.
Ja, richtig.
Klar. Dremmler.
War es auch schwer für den da reinzukommen.
Und auch ein Norbert Jansson verließ den FC Bayern, den ich...
Einer meiner ersten Lieblingsspieler, Außenstürmer. Und ich meine, entweder ging er zur Eintracht oder kam von der Eintracht vorher. Ich fand den immer irgendwie gut, aber der war dann sehr schnell weg.
Ja, und auch ein Joachim Behnfeld.
Der sagt mir gar nichts.
Ja. Stand jetzt irgendwie auf der Liste, mir sagte der auch nichts.
Ja, das muss ein Reservist gewesen sein. Mir sagt er nichts.
Ja, es kam dann Asgeir Sigurvinsson von Standard Lüttich.
Ach nee, und der wurde doch dann bei VfB Stuttgart erst so richtig prominent und entwickelte sich.
Ja, den kenne ich
Bayern
auch daher.
War bei uns eher ein Flop, glaube ich.
Ja, hat 17 Spiele gemacht, ein Tor. Also war ein Ergänzungsspieler.
Hat mich damals, glaube ich, als Kind geärgert, dass der dann beim VfB Stuttgart voll rauskam und wir das Potenzial bei uns war nicht richtig erschlossen haben.
Ja. Es kam dann noch dazu Bertram Beierlorzer und Hansi Flügler.
Der Hansi Flügler ist ja einer, der, ich glaube, aus Freising, auf jeden Fall aus Bayern kommt er.
Ja, der war in der zweiten Mannschaft.
Genau, sehr solide. Beim FC Bayern gespielt, war sogar Nationalspieler. Der Bertram Beierlorzer, ich meine, der kam aus Nürnberg, nie so richtig in Tritt kam beim FC Bayern.
Ja, der Hansi Flügler, den nannte man ja auch Rambo nachher. Also kann ich mich so Ende der 80er dran erinnern. So.
Ja, rustikale Spielweise.
Ja, Aber das richtige Sagen im Verein hatten halt Paul Breitner, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und da gibt es so eine nette Anekdote. In der Vorbereitung 81 spielt man im September in einem Freundschaftsturnier bei Real Madrid den Bernabeu Cup. Und blöderweise verliert man schon das erste Spiel. Also es waren nur 4 Mannschaften. Und man muss dann noch im Spiel um Platz 3 antreten. Zwar vor 100.000 Zuschauern, aber halt dann nur gegen Dynamo Tiflis, quasi ein Spiel, wo es um nichts ging. Da hatten die Bayern schon nicht so richtig Lust und der Paul Breitner geht auch nach 20 Minuten vom Platz und murmelt dann vor sich hin, der Schiedsrichter, der hat was gegen mich. Und nach 2 Minuten ist es dann tatsächlich so vor der Halbzeit, dass der Schiedsrichter dem Rummenigge die gelbe Karte zeigt und dann steht der Breitner auf und winkt den Rummenigge zu sich und sagt, Kalle, der stellt dich vom Platz, sobald du nur schielst. Und der Rummenigge, ja, der Kerl sagte schon, er würde uns alle vom Platz stellen.
Bravo.
Und während die sich unterhalten, kommt der Schiedsrichter tatsächlich an. Das war ein José Donato Pérez Pérez.
Oh, wohlklingender Name.
Ja, und zeigt beiden erstmal die rote Karte.
Das ist ja wohl nicht wahr.
Und der Paul Breitner ist dann so entrüstet und ruft dann zu allen Spielern, so, alle runter vom Platz. Wir hören hier auf, das hat keinen Sinn. Und Uli Hoeneß war sich auch sehr am Aufregen, der unterstützte das noch und holt alle runter. Und das erste Mal, dass eine deutsche Fußballmannschaft im Ausland es gewagt hat, vor Abschluss einfach den Platz zu verlassen.
Das ist schon ein auffälliges Verhalten.
Ja, aber der DFB, der hat das, weil es ja wahrscheinlich ein Freundschaftsspiel war, hat das einfach so hingenommen.
Ich denke, das hat sie von der Sanktion gerettet, dass es wirklich nur so ein Freundschaftsding war, wie in München der Audi Cup oder so, wo im Grunde geht es ja um die goldene Ananas.
Also die Bundesliga-Saison 81-82, das wird so ein Auf und Ab für den FC Bayern. Aber der Saisonbeginn, der wird erstmal überschattet durch ein ganz berühmtes, schlimmes Foul. Kannst dich wahrscheinlich erinnern.
Das kann doch nur Ewald Lienen Foul gewesen sein.
Genau.
Also Ewald Lienen, der spätere Trainer für die Jüngeren, der wurde da ganz brutal gefoult. Eine riesige Wunde am Oberschenkel. Im Spiel gegen Werder Bremen, aber ich lausche mal.
Genau, spielte bei Arminia Bielefeld und wird von Norbert Siegmann gefoult. Also das Foul gilt als das brutalste und hässlichste der Liga-Geschichte. Und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Also die Bilder wurden dann damals ja noch im Fernsehen gezeigt, sowas.
Da hatten wir alle Kameras voll auf diesen aufgerissenen Oberschenkel. Da saß dir Blutknochen, da saß dir alles, riesige Wunde.
Ja, aber trotz dieser schlimmen Verletzung springt der Ewald Lien dann sofort auf und rennt auf den Otto Rehhagel zu und schreit den an. Also der humpelt so dahin, weil der Otto Rehhagel, der soll den Siegmann aufgefordert haben, den Lien zu faulen. Also soll den so auf der Seitenlinie angebrüllt haben. Und das hat den Lien so richtig sauer gemacht. Gar nicht so sehr, dass das jetzt durch diesen, der ratscht da ja so mit den Schraubstollen am Bein vorbei und reißt das deshalb auf.
Irgendwie 25, 30 Zentimeter Wunde, oder? Wie war das?
Genau, 25 Zentimeter lang, 5 Zentimeter tief. Gott sei Dank tatsächlich nur eine Fleischwunde. Also der war gar nicht so lange weg.
Ja, wie aus einem Horrorfilm. Dann gewillt gestikulierend auf die Trainerbank zuhumpelte. Das sehe ich noch vor mir, das Bild.
Ja, es gab ja danach auch tatsächlich so juristische Streitigkeiten. Also, er hat dann Klage eingereicht, der Lien wegen Körperverletzung. Zur damaligen Zeit wurde das aber abgeschmettert, da wurde vom Gericht noch so gesagt, naja, Fußball, da muss man damit rechnen, dass sowas passiert.
Brutal.
Ja, das wird wahrscheinlich heute auch anders gemacht. Auf jeden Fall bricht dadurch auch so eine Diskussion in der Bundesliga, was Gewalt angeht. Also nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb, die Hooligan-Szene, Ausschreitungen, dass da Familie nicht hingehen kann und das Ganze, diese Negative sich auch auf den Platz übertragen würde, also diese Hässlichkeit.
Ja, das war ja auch die Zeit dieser ganzen schweren Fouls. Maradona in Spanien böse gefoult von dem Goycochea, das war ja auch ganz brutal. Da war die ganze Atmosphäre auch sehr physisch hart und düster und brutal teilweise. Also wenig echte Spielkunst.
Ja, also da war Foulspiel gehörte quasi für viele zur Taktik einfach dazu. Ja, und da begann es so, dass man eigentlich davon weg wollte.
Die 70er waren ja oft geprägt vom sehr starken Offensivfußball, auch sehr, sehr schön, technisch versiert. Und so Anfang der 80er erinnere ich mich auch noch, das war oft sehr wenig inspiriert und viel auf Foul und Zufall abgestelltes Spiel.
Ja, in der Saison selber, wie gesagt, Bayern startet mit 5 Siegen. Und verlieren dann aber 3-1 gegen Eintracht Braunschweig.
immer wieder Braunschweig.
Also mir war ja auch gar nicht bewusst, dass sie so überhaupt so lange in der Bundesliga waren. Ich kenne die ja eigentlich nur als Zweit- oder Drittliga-Verein.
Deutscher Meister 1967 unter Helmut Johansen. Und die Fans, was rufen die heute, wenn sie in der 67. Minute im Stadion sind? Deutscher Meister Eintracht Braunschweig.
Aha.
Aber das nur am Rande.
Naja, der Hauptkonkurrent war auf jeden Fall der HSV, denn die hatten Ernst Happel als Trainer verpflichtet.
Star-Trainer, aber sehr grimmig aussehend und grummelnd.
Ja, vor dem hatte ich als Kind so ein bisschen Angst, der sah immer so böse aus.
Kein Wunder. Aber auch ein sehr, sehr Nationalspieler, hoch angesehen in den 50er Jahren, auch im Ausland aktiv. Er hatte da schon viele Trainerstationen in Belgien und Holland hinter sich, auch sehr erfolgreiche Jahre. FC Brügge fällt mir da ein, ich glaube auch Feyenoord Rotterdam, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Aber er war schon ein Star-Trainer.
Ja, und die hatten auch eine Top-Mannschaft mit Felix Magath, Horst Rubech, Manny Kals und Thomas von Heesen.
Ja, und Dietmar Jakobs war, glaube ich, auch hinten drin schon. Kapi Memering, also es war wirklich ein Star. Ivan Buljan fällt mir noch ein, der Jugoslawe. Kevin Keegan war, glaube ich, auch noch da zu der Zeit. Das ja, war schon ein Star-Ensemble. Die hatten ja auch da in den 70ern den Europacup gewonnen gegen Anderlecht.
Ja, aber man muss auch sagen, dass der HSV auch finanziell stärker war als Bayern München und zu der Zeit einfach auch erfolgreicher waren. Aber mit dabei war auch der erste FC Köln, denn die wurden auch Herbstmeister.
Ach, die Kölner wurden Herbstmeister?
Mhm. Ach. Oh. Aha. Und Bayern wurde noch so Zweiter, aber trotzdem rumorte es schon so ein bisschen im Verein. Und das kam vor allem auch dadurch, dass der Pal Czernay dann öffentlich Verstärkung gefordert hatte.
Oh, gefährlich.
Ja, Uli Hoeneß fand das jetzt nicht so gut und es gab so richtig Streit und der musste dann vom Präsident Hoffmann auch geschlichtet werden, so vor der Weihnachtsfeier. Ja, auf dem Bild soll es wohl so sein, dass keiner lacht.
Ich glaube, der Willi Hoffmann hat aber immer gelacht, der war ja der Champagner-Willi. Anderen beiden guckten wahrscheinlich ein bisschen mürrisch.
Ja, wahrscheinlich. Naja, und dann Anfang 82 passierte etwas, was eigentlich das Schicksal des FC Bayern hätte total verändern können. Denn Uli Hoeneß wäre fast gestorben bei einem Flugzeugabsturz. Am 17. Februar 1982 überlebte der damals 30-Jährige einen nächtlichen Absturz in einer zweimotorigen Propellermaschine vom Typ Piper PA-34 Seneca. So heißt es im Bericht. Es sind noch drei andere Personen im Flugzeug, darunter der Pilot, das war ein ehemaliger Skirennläufer und Bekannter vom Hoeneß, Wolfgang Junginger, und ein junger Co-Pilot namens Thomas Kupfer. Und mit dabei auch ein Bekannter vom Hoeneß, Helmut Simmler. Den hatte er mitgenommen im Flugzeug, weil an dem Tag fand ein Spiel der Nationalmannschaft in Hannover statt. Und der Hoeneß wollte dahin und hat dann den Simmler eingeladen. Der hatte eigentlich ein bisschen Flugangst, der ließ sich aber überreden. Und in der Nationalmannschaft spielte ja dann Breitner und Rummenigge im Spiel gegen Portugal. Und der Hoeneß hatte vorher noch so Verhandlungen geführt wegen Vertragsverlängerung und Ähnlichem und war deshalb ein bisschen spät dran.
Denn er wollte ja ins, das müssen wir mal festhalten, Niedersachsenstadion, das war noch nicht die AWD-Arena, da gab es diese ganzen Sponsoring-Namen noch nicht.
Auf jeden Fall hatte der Hoeneß deshalb diese Maschine geschartert und dann sollte eigentlich auch der Präsident Hoffmann mitfliegen, der wollte aber nicht, als er hörte, dass es so eine Propellermaschine ist. Und der Vizepräsident Ernst Naumann vom HSV, der wollte eigentlich auch mit, der kam aber nicht rechtzeitig.
Ja, was für ein Glück.
So flogen die vier dann los, Uli Hoeneß ganz hinten rechts sitzend, schläft ein, ohne sich anzuschnallen. Und das hat ihm das Leben gerettet. Denn kurz nach 20 Uhr stürzt das Flugzeug, nachdem die beabsichtigte Landung erst in Hannover nicht so richtig klappte und man durchstarten musste, streift man einen Baumwipfel, stürzt dann in der Nähe von der Ortschaft Resse ab. Am Unfallort findet man drei Leichen. Einer ist nicht dabei, das ist Uli Hoeneß.
Wunder, fast.
Ja, wirklich. Auch Experten sagen, im Grunde konnte der nur überleben, weil er hinten rechts saß und nicht angeschnallt war. Denn der wurde aus diesem Flugzeug, das auseinanderbrach, rausgeschleudert. Und das wäre ja nicht passiert, wenn er angeschnallt geblieben wäre. Und naja.
Aber im Wald ist es auch ein Wunder, dass er nicht gegen den Baum geschleudert wurde.
Ja,
und da,
oder sich Genick bricht.
Genau.
Aber tatsächlich hatte er Brüche an Arm und Knöchel, eine schwere Gehirnerschütterung. Uli Hoeneß selber sagt, er erinnert sich an nichts, sondern weiß erst wieder, wie er im Krankenhaus
ist. Das ist gnädig, dass der Körper da zumacht und alles auslöscht. Ne? Das war ein wirklich katastrophales Ereignis.
Aber es kommt dann ja auch so, dass die Polizei, Feuerwehr, THW, die kommen erst gar nicht durch, weil da ist so Morast da in dem Wald. Aber ein Förster, ein Jäger namens Karl-Heinz Deppe, Der ist noch so spät im Wald, denn der hatte einen Fuchs gefangen und den schleppte er gerade zu seinem Auto. Und im Scheinwerferlicht sieht er etwas aus dem Gebüsch, aus dem Unterholz kriechen. Es ist Uli Hoeneß.
Wie gut, dass er nicht geschossen hat, dass er nicht an einen zweiten Fuchs gedacht hat. Gott sei Dank.
Oh, Gott sei Dank, ja. Aber der hört dann nur so zusammenhanglos stammelnde Worte, ich friere, ich friere. Der packt den Hoeneß dann, legt ihn in sein Auto, packt ihn so ein bisschen ein in alte Decken, schmeißt den Fuchs so zur Seite und der will dann losfahren, das Auto springt aber nicht.
Das gibt's dann nicht.
Und dann geht er zu Fuß los, trifft dann aber auf die Rettungskräfte und holt die dahin und so finden die auch das Flugzeug. Und der Uli Hoeneß kommt ins Krankenhaus. Und der Paul Breiten und der Rummenigge, die ja jetzt spielen in Hannover, die kriegen schon während des Spiels so mit, da ist was passiert und man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und der Paul Breitner verlässt dann auch mit dem Schluss sofort das Stadion. Spricht sich aber vorher mit dem Rummenigge ab, dass der da bleibt, so Interviews gibt und so ein bisschen so die Presse ablenkt. Und der eilt dann halt direkt ins Krankenhaus, informiert die Frau vom Uli Hoeneß. Die fliegt dann auch dahin.
Ach, die Susi Hoeneß.
Genau, die Susi Hoeneß. Der Rummenigge kommt dann auch direkt ins Krankenhaus, bricht noch in Tränen aus. Und also man merkt so, die drei sind eigentlich so echte Freunde.
Ja, mir. Also da wurde das ja so langsam mitgeprägt, so entwickelte sich das, glaube ich. Die waren, glaube ich, sehr eng in dieser Zeit des Wiederaufbaus des FC Bayern.
Muss ja, und der sagen. Paul Breitner und die Ehefrau, die wachen dann auch die ganze Nacht am Bett so.
Ja.
Aber Gott sei Dank ist es gar nicht so schwere Verletzung gewesen. Und 3 Tage später soll der Uli Hoeneß dann schon wieder verlegt werden. Und da gibt es so Pläne, man könnte ja mit dem Auto fahren, mit dem Bus fahren, vielleicht mit einem großen Jet.
Ach, zurück nach München, oder?
Genau, nach München in die Klinik.
Ah, ja. Ja.
War ja jetzt aus nicht mehr in Lebensgefahr oder Ähnlichem. Naja, auf jeden Fall, der Paul Breitner chartert wieder eine 2-motorige Propellermaschine.
Ach nee.
Nach dem Motto, wer vom Pferd fällt, der muss sofort wieder aufsteigen.
Ah ja, bloß keine Angst entwickeln.
Drängt den Uli Hoeneß dazu, wieder mitzufliegen. Und er fliegt auch selber mit. Naja, und der Uli Hoeneß macht das tatsächlich. Und der Paul Breitner muss dann aber 3 Tage nach diesem Vorfall in Hannover wieder Fußball spielen. Der fliegt dann wieder nach Bremen. Und in diesem Viertelfinale im DFB-Pokal ist er dann auch noch der beste Mann, obwohl er kaum geschlafen hat. Schießt 2 Tore, also eine echte Maschine, der Mann.
Ja, der war wirklich ein Leitwolf und der war der Mann, an dem sich das ganze Team ausgerichtet und aufgerichtet hat. Also das war zu der Zeit wirklich ein ganz dominanter Spieler. Und wie hießen Breitner und Rummenigge zu der Zeit auch? Als Breitnigge wurden die im Kicker dann schon mal bezeichnet. Ne? Ein kongeniales Duo.
Naja, Uli Hoeneß kriegt eigentlich dann 4 bis 6 Wochen Zwangsurlaub vom Präsidenten verschrieben. Paul Breitner wacht in seinem Büro. Das heißt, er hätte sie alle weggebissen, die da irgendwas wollten.
Der Uli muss Ruhe haben.
Genau, aber die Ruhe ist nicht so lang. Ein paar Tage später ist der Hoeneß schon wieder im Stadion, schaut sich ein Spiel an und nach ist er auch schon wieder im Büro. Also so richtig hat er das da nicht ausgehalten.
Nee, der war und ist ja auch ein Workaholic.
Es gibt da noch eine nette Anekdote. Alle Rettungskräfte und dieser Jäger, die werden vom Uli Hoeneß dann später eingeladen zu einem Spiel in Bayern, in der Loge dann eingeladen. Und es gibt dann auch ein Bankett, wo man bis abends dann getrunken, gefeiert hat.
Schön.
Und der Jäger bringt ein Geschenk mit. Nämlich, er hat dann aus dem Fuchs eine Fuchsstola für Frau Hoeneß machen lassen.
Das finde ich auch nett. Das ist ja so ganz urwüchsig, urtümlich noch, ne?
Ja.
Aber es passt ja irgendwie. Es war ja der Fuchs, den er geschossen hat, wovor er ihn gefunden hat.
Auch also nette Geschichte.
Ja, total.
Naja, aber in der Rückrunde läuft es dann nicht so gut für Bayern München. Man lässt so unerwartet Punkte liegen. Nach dem 27. Spieltag hat man noch 1 Punkt Vorsprung vor Hamburg. Nach einem 1:1 gegen den 1. FC Köln. Und dann, besonders bitter, da verliert man 3:4 gegen Eintracht Frankfurt am 28. Spieltag. Bayern hat 2:0 schon zurückgelegen, macht in der 84. Minute noch das 3:3 und kassiert in der 86. Minute das 4:3. Und das Schlimme ist, Bayern lag ja nun hinter dem HSV 1 Punkt und am 29. Spieltag kommt der HSV nach Bayern. Bayern führt 3:1 bis zur 70. Minute und verliert dann auch wieder 4:3.
Das gibt's doch nicht. Ja, da haben sie den Sack nicht zugemacht. Ne?
Entscheidende Tor.
Obwohl 3:1 zu Hause musste gewinnen.
Ja, 90. Minute Horst Rubesch, das entscheidende Tor.
Könnte vermuten nach einer Flanke von Manny Kals, einer sogenannten Bananenflanke.
Wahrscheinlich, ja.
Aber man weiß, ja, haben wir jetzt nicht
recherchiert. Habe ich jetzt leider nicht recherchiert.
Aber okay, Hauptsache Horst Rubesch.
Naja, und das war ein bisschen so der Genickbruch für die Saison, weil man verliert dann noch gegen Gladbach und am letzten Spiel, wo es um nichts mehr ging, auch noch 1-3 gegen Bochum.
Gut, es gab also einen neuen Meister. Bayern war entthront.
Ja, Bayern war dann Dritter hinter dem ersten FC Köln.
Ja, es waren noch Zeiten, wo der erste FC Köln auch noch sehr, sehr erfolgreich war, absolut.
Ja, gefühlt ja so die ganzen 80er noch.
Ganzen 80er durch, ganz richtig.
Naja, DFB-Pokal war dagegen wesentlich besser. Bayern schlug Jülich 8-0, SC Neckar Gerach 5-1, Borussia Dortmund 4-0, Freiburg 3-0, Bremen 2-1 nach Verlängerung.
Ah ja, das Breitner Spiel.
Ja. Und vor der VfL Bochum schlägt man 2-1 und ist dann im Finale.
Ach ja, ja, gegen wen war das noch?
Gegen den ersten FC Nürnberg.
Ach, das Spiel, ja, jetzt
mit Rudi Kargus im Tor in Nürnberg noch.
Ja, der hatte so ein Mini-Pli-Mähne, Rudi Kargus.
Er sah auf jeden Fall schon sehr alt aus.
Der war lange beim HSV auch Torwart, also Rudi Kargus HSV, dann war der wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber eigentlich war es ein HSVer, dann war der auch nochmal Nürnberg-Torwart.
Naja, das Spiel findet im Frankfurter Waldstadion statt. Und
das haben wir aber beide gesehen, ich erinnere mich,
ja,
oder?
Ja, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen.
Ja, ja, das Pokal-Endspiel, ganz genau.
Denn das ist das Spiel des Dieter Hoeneß. Denn der kracht im Endspiel bereits in der 13. Minute beim Kopfball-Duell gegen den Alois Reinhardt zusammen gegen den Kopf und er litt eine klaffende Platzwunde am Kopf.
Das blutete wie Sau, das habe ich noch voll vor Augen. Genau, dann musste er an den Spielfeldrand und dann kam was? Dann kam der?
Turban.
Genau, Turban Dieter.
Genau, mit dem Turban spielte der Dieter Hoeneß dann weiter. Es wurde erst notdürftig, dann in der Halbzeit, dann kommt der Uli Hoeneß und sagt, du musst durchhalten, weiterspielen, wir brauchen dich. Denn Bayern lag zur Halbzeit 2-0 zurück. Tore von Reinhold Hintermeier und Werner.
Stopp, das war ein Strich, dieser Schuss. Es war ein richtig 30 Meter mindestens Fernschuss von Reini Hintermeier, auch ein Österreicher. Das war so ein technisch versierter Mittelfeldstratege der Nürnberger. Das war ein Granatenschuss.
Und das zweite Tor von Werner Dressel.
Also 2-0, das war schon ein Pfund. Sah nicht gut aus für Bayern, stimmt.
Nee, habe ich auch noch so, dass man dachte, oh nee, das wird heute gar nichts mehr. Und dann mit dieser blutenden Wunde. Also der Dieter Hoeneß läuft dann auch in der zweiten Halbzeit auf. Der wird nämlich in der Halbzeit ohne Narkose genäht.
Ohne Narkose, wie sonst nur Eishockeyspieler.
Und der Paul Czerner motiviert die Mannschaft dann nochmal, wir sind der FC Bayern, wir geben nie auf, jetzt geht's raus. Naja,
es aber ist da voll. War ja der eigentlich gar kein so ein Schreihals, der Czerner. Vielleicht nur für alle nochmal, der hat ja immer so ein feines Seidentuch um den Hals und sah eher aus wie so ein Studienrat oder so. Aber wie du sagst, er muss es wohl geschafft haben, die Truppe nochmal heiß zu machen.
Naja, es kommt zu einem legendären Comeback. Rund 10 Minuten nach Wiederanpfiff gelang Karl-Heinz Rummenigge, der Anschlusstreffer, nach Vorlage von Dieter Hoeneß. Natürlich per Kopf.
Was sonst?
Und nach dem zwischenzeitlichen 2-2 durch Wolfgang Kraus, der ja auch noch bei Bayern spielte.
Ja, das war der Kampf von Frankfurt damals. Das war so ein kleiner, vielleicht war der 1,65, aber technisch versierter Mittelfeldspieler. Der ergänzte sich mit dem Paul Breitner ganz gut, ja.
Ja, und das entscheidende Tor in der 72. Minute natürlich Paul Breitner.
Ja, ja, der
muss es dann machen als Leader.
Ja, ja, der hat das in seinem Willen, so ein bisschen wie heutzutage der Joshua Kimmich, irgendwie, konnte nicht verlieren, wollte nicht verlieren.
Der hat einen Strafstoß verwandelt, nachdem der Kraus nochmal gefoult worden war im 16er. Und wieder hatte Dieter Hoeneß vorher mit einem Kopf den Ball abgelegt.
Ja, der war wirklich kein guter Fußballer im technischen Sinne. Die beiden Beine waren zum Stehen, aber mit dem Kopf, da war er dann doch wirklich sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und in der 89. Minute flankt Breitner in den Strafraum und Dieter Hoeneß tatsächlich macht er dann noch das letzte 4-2.
Das war so icing on the cake, dass ausgerechnet er dann das vierte Tor macht.
Natürlich auch mit dem Kopf, ist klar.
Was sonst?
Ja, und da kommt schon dieses Mir san Mir, wird da schon mal so richtig durch dieses Spiel auch nochmal so in der Presse auch so.
Ja.
Erstmals so richtig gesagt, die Bayern, das ist halt so denen ihr Sieger gehen. Naja, auf jeden Fall wird Bayern zum 6. Mal Pokalsieger.
Ja, das waren noch sehr bescheidene Pokalzahlen im Vergleich zu heute. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen.
Ja, im Europapokal war Bayern auch aktiv, natürlich im Landesmeisterpokal. Und diesmal erreichte Bayern tatsächlich das Endspiel. Also im Halbfinale spielte man noch gegen ZSKA Sofia. Und weißt du, wer der Trainer war? Der hieß Nikodimov. Man nennt ihn den goldenen Trainer in Bulgarien. Und er muss so sehr erfolgreich gewesen sein.
Ich glaube, der ZSKA war eine Zeit lang Serienmeister in Bulgarien. Da kommt das wahrscheinlich
her. Und das Hinspiel in Sofia hat Bayern 3-4 verloren. Und das war auch wieder eins, diese 4-3-Niederlage lag zwischen diesen 4-3-Niederlagen in der Bundesliga, genau dazwischen.
Nee, das waren ja drei Spiele in Folge mit 3-4 verloren. Das war ja wie ein richtiger Fluch.
Ja, genau.
Obwohl im Europacup galt ja diese Auswärtstorregelung. Ich habe wahrscheinlich damals gedacht, immerhin drei Auswärtstore ist schon mal ein Pfund.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem lag man nach 20 Minuten 3-0 zurück. Also dafür war es dann noch richtig gut.
Boah.
Aber das Rückspiel hat Bayern dann 4-0 zu Hause gewonnen, also ein Klassenunterschied. Und dementsprechend waren sie eigentlich auch der große Favorit, jedenfalls aus deutscher Sicht, im Endspiel am 26.05.82 gegen Aston Villa.
Ich erinnere mich, ja, da, ich sag nur eins, Nigel Spinks.
ja, genau so ist es.
War er doch, ne?
Ja, das war er. Also Bayern hat hier noch nie ein Finale im Landesmeisterpokal verloren und Aston Villa war noch nie im Finale.
Ja, wie gesagt, Bayern hat ja vielleicht für alle nochmal wiederholt, 74 gegen Atletico Madrid, 1-1 und 4-0 im Wiederholungsspiel. Geniales Spiel, sollte man sich auf YouTube angucken. Dann gegen Saint-Étienne und Leeds, das war ja nicht mehr so dolle, 1-0 und 2-0, mehr so Krampfspiele. Aber Hattrick im Landesmeisterwettbewerb und danach war ja Funkstille. Und jetzt waren wir wieder im Finale, sage wir, weil ich als junger Fan, wie du auch, war für uns das erste Europacup-Endspiel und wir waren ja total begeistert und heiß und wollten die Bayern siegen sehen.
Nun ja. Also ich habe das Spiel nicht gesehen.
Nee, ach so.
Nein, das war ja abends.
Ach so.
Ich durfte das nicht.
Ach ja, stimmt, du musst jetzt ins Bett. Ja. Ich durfte es, glaube ich, schon gucken, weil es so denkwürdig war, Bayern endlich wieder mal in einem Finale und da habe ich auch noch mitgekriegt, die haben den Ersatztorwart drin. Ja, da müssen wir ja gewinnen.
Nigel Spink, genau. Aber der hat das beste Spiel seiner Karriere an diesem Tag gemacht. Und Bayern hatte Unmengen an Großchancen. War ja auch die klar bessere Mannschaft. Aber man kriegte den Ball nicht rein. Und trotz dieser ganzen Großchancen hatte man eigentlich immer das Gefühl, Bayern hat das Spiel im Griff. Aber wie es dann oft so ist, kommt eine Szene. Peter White.
Ich erinnere mich dunkel, dass der eigentliche Stammtorwart von Aston Villa, Jimmy Rimmer, der hat auch anfangs gespielt, musste aber verletzt ausscheiden und dann kam der Nigel Spink rein, ganz genau.
Genau nach 10 Minuten.
Ja, ganz genau. Und Peter Wyth war das, glaube ich, der das Tor gemacht hat.
Ja, Peter Wyth erzielt dann in der 67. Minute den entscheidenden Treffer des Abends. Bayern verliert 1-0.
Da war ich mega enttäuscht, das war wirklich ein Tiefschlag. Hatte ich so nicht erwartet.
Paul Scherner sagt danach im Interview, diese Saison hätte ein bösartiger Regisseur nicht schlimmer gestalten können. Ein
Horrorfilm, ja.
Der ist derart sauer, der spricht da auch mit keinem mehr. Und es war dann aber tatsächlich so, dass man in München ja schon im Rathaus so einen Empfang geplant hat und mit Champagner und so.
Sollte man vielleicht nicht machen.
Ja. Und tatsächlich müssen die aber trotzdem dann am nächsten Tag dahin. Alle sind da, nur der Trainer nicht. Und das stößt vor allem dem Paul Breitner so richtig übel auf. Und das ginge nicht und der stehe nicht hinter der Mannschaft. Und dazu kommt, der Breitner ist auch so sauer, weil der Paul Czernay seine Frau, die ihn am nächsten Morgen gegrüßt hat, nicht zurückgegrüßt hat.
Okay, hat er schon verschissen.
Er hatte schon verschissen zu dem Zeitpunkt. Was auch ganz witzig ist, auch Uli Hoeneß ist furchtbar sauer, aber unter anderem auch auf Reinhold Marti.
Ach, das war doch das ewige Sturmtalent, ne, der Reinhold Marti.
Ja, der kam irgendwie ganz jung und der wird im Spiel früh wegen einer Zerrung ausgewechselt. Und das bringt den Uli Hoeneß derart auf die Palme. Der sagt dann, mir hätte man schon das Bein amputieren müssen, damit ich in so einem Spiel raus dem Spiel gehe, ne?
Das war halt anders noch.
Auf jeden Fall war das ein echter Rückschlag für Bayern. Man hat ja das ersehnt, wieder dahin zu kommen, dass man auch in der europäischen Spitze ist.
Ja, das wäre der 4. Europapokalsieg bei den Landesmeistern gewesen. Da hätte man ja auch viel mehr, noch mehr Renommee international. Und so ein Uli Hoeneß hat bestimmt gedacht, naja, noch ein viel größerer Titel, da kann ich noch mal mehr Geld verlangen.
Naja, auf jeden Fall war die Saison ja dann damit zu Ende. Aber es kam ja noch die WM 1982.
Furchtbar. Also rein vom Ergebnis gesehen, wenn man jetzt in die Annalen schaut, wir sind Vize-Weltmeister geworden, aber.
Genau, aber. Also es war nichts gut, muss wohl ganz schlimm gewesen sein. Ich habe da ja schon in meiner Folge über Toni Schumacher und aus seinem...
Ja, das war das einzig Gute, das Halbfinale gegen Frankreich und der Sieg.
Das und auch, er schildert ja dann auch schon mal erstmal die Vorbereitung am Schluchsee. Bei ihm heißt das ja am Schlucksee.
Ja, es war doch irgendwie nur Saufen, Huren und Zocken. War das nicht so?
ja, so kommt es rüber. Alle sind rum wie Schnapsleichen, außer Paul Breitner, der zwar alles mitgemacht hat, aber alles durchgezogen hat.
Eisenharte Leber.
Kommt natürlich ja auch noch die Schande von Gijón.
Ja, gegen Österreich, das habe ich gesehen leider, das war eine furchtbare Unverschämtheit von beiden Mannschaften. Und die Algerier, also, die dadurch ausgeschieden sind, waren zu Recht entsetzt. Und
seitdem werden die letzten Spiele bei einer WM-Vorrunde nicht, also immer zur gleichen Zeit ausgetragen.
Ja.
Wegen diesem Spiel.
Ja, verständlich, ja.
Ja, und dann kommt natürlich das Halbfinale mit Battiston. Aber das ist ja, habe ich ja bei Toni Schumacher ausführlich geschildert und was das losgetreten hat und welcher Hass dann ihm entgegengeschlagen ist. Aber da war ja tatsächlich, waren da ja nur zwei Bayern-Spieler eigentlich noch so bei. Das war ja auch so eine WM, wo wenig Bayern-Spieler dabei waren.
Ja, da war von Blockbildung jedenfalls bei Bayern nicht die Rede. Ne? Ich glaube, Breitner und Rummenigge waren dabei und das war's.
Ja, dann kommen wir jetzt zur Saison 82-83. Ja, vor der Saison war eigentlich klar, die Mannschaft muss im Tor und in der Defensive verstärkt werden. Also es gab vor allem an Walter Junghans immer wieder Kritik. Kann ich mich auch so erinnern, dass der nicht als der sicherste galt.
Nee, der hat immer wieder, man glaubt, der hat es gepackt, dann kamen wieder Spiele, wo er unsicher wirkte.
Ja, ansonsten, klar, wichtigen Spieler waren immer noch Rummenigge, Hoeneß, Breitner, also die und Augenthaler. Die übrigen, die wir schon genannt haben, hat sich nicht so viel verändert. Aber wie gesagt, fürs Tor, da wollte man eigentlich Eike Immel haben von Borussia Dortmund.
Der war ja schon sehr gut zu der Zeit, ja.
Ja, war ja nachher auch ein Nationaltorwart.
Richtig.
Also zumindest ein Ersatztorwart. Ja, aber das hat dann tatsächlich nicht geklappt. Und dann gab es eine Empfehlung, nämlich bezüglich des belgischen Nationaltorhüters Jean-Marie Pfaff vom SK Beveren. Und den verpflichtete man.
Ja, der SK Beveren muss man vielleicht kurz anflechten. Die waren so Anfang der 80er, hatten die eine sehr gute Zeit. Eigentlich ein totaler Provinzverein im Vergleich zu Standard Lüttich oder RSC Anderlecht oder FC Brügge. Aber die hatten eine gute Zeit und das muss wohl auch am Jean-Marie Pfaff gelegen haben, dass der ein besonders guter Rückhalt war.
Ja, also der war ja auch schon 28, als Bayern ihn geholt. Da war es schon also ein gestandener Torwart. Und die Experten rühmten den eigentlich auch so als einer der besten Torhüter überhaupt. Blitzschnelle Reflexe auf der Linie, Ruhe und Souveränität in der Strafraumbeherrschung, gepaart mit einer enormen Sprungkraft und auch ganz wichtig, relativ gute fußballerische Fähigkeiten. Und er hatte wohl auch großen Anteil am Finaleinzug Belgiens bei der EM 1980 gehabt.
Stimmt, die waren unser Finalgegner.
Ja, und knapp die geschlagen. Waren dann auch in der WM 82 relativ erfolgreich. Die hatten ja auch eine gute Mannschaft so in den 80ern.
Fällt mir Erik Gerets ein, Jan Köhlemanns.
Enzo Schifo.
Er kam etwas später, ja, richtig. Das war eine, auch schon eine sehr gute Generation an Fußballern in Belgien.
Allerdings hatte der Jean-Marie Pfaff einen denkbar schlechten Einstand bei Bayern München. Denn direkt im ersten Spiel verliert Bayern 1-0.
Ah, ja, richtig. Sag mal.
Das ist das Einwurftor.
Gott, ja. Das hat es, glaube ich, vorher und nachher nicht gegeben, glaube ich.
Uwe Reinders, der bekannt war für seine weiten Einwürfe, was der Pfaff aber wohl nicht wusste, wirft in den Strafraum und dann ist das sozusagen so ein Slapstick-Tor. Von den Fingern von Pfaff springt der Ball dann ins Tor. Also relativ peinlich, die ganze Situation.
Ja, ist ein super unglücklicher Auftakt der Karriere vom FC Bayern, aber es sollte besser werden.
Ja, und der Uli Hoeneß hat ihn aber dann sehr getröstet und er wurde auch ganz schnell der Publikumsliebling, der Jean-Marie Pfaff. Also ich fand den ja früher auch total super.
Ja, total sympathisch, ja.
Ja, und wir hatten ja bezüglich der letzten Saison gesagt, wir hatten ja Sigurd Winsson. Der wurde direkt mal wieder verkauft nach einem Jahr.
Ja, der konnte sein Potenzial bei uns nicht ausleben, leider.
Ja, für 1 Million nach Stuttgart. Und dort hat er dann 8 Jahre gespielt und der Walter Junghans, der ging zu Schalke, da werden wir noch drauf kommen. Und der Hans Weiner wechselte in die USA zu Chicago Sting.
Ah ja, okay, ja, der war nur ein paar Jahre, da habe ich auch fast schon vergessen, der kam von Hertha vorher, war auch, glaube ich, ein guter, so eine Art Libero, aber war jetzt nicht, war ein Stammspieler, aber als er weg war, ging es trotzdem weiter, so wie ja. Das mal zusammen.
Aber der Kurt Niedermeyer, der war ja auch länger da, der ging zu Stuttgart.
Stimmt, ja, da hat er auch eine gute Zeit gehabt. War ich damals so ein bisschen traurig.
Ja, aber dafür haben wir ja Norbert Nachtwey verpflichtet von Eintracht Frankfurt.
Ah, war das da in der Saison? Einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
Ja, und über den werden wir ja auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, weil dessen Leben ja sehr interessant ist mit der Flucht aus der DDR.
Ja, oh ja.
Ja, der spielte halt bei Frankfurt und der hatte auch gerade erst seinen Vertrag verlängert bei Frankfurt. Allerdings kam dann das Angebot von Bayern München, 1,7 Millionen, zweitteuerster Transfer innerhalb der Liga. Da konnte Frankfurt nicht Nein sagen und er wollte auch unbedingt zu Bayern.
War ein gutes Match, passte gut.
Auf jeden Fall war das eine richtige Verstärkung und dafür ist Bayern sogar in die Vollen gegangen, denn weil die letzte Saison ja nicht so erfolgreich war, muss man einen Kredit aufnehmen, um das zu finanzieren.
Das kennt man ja gar nicht mehr heutzutage.
Nee, also da war noch nichts mit Festgeldkonto. Also da musste man tatsächlich dann erstmal die Bank fragen und man verpflichtete außerdem noch einen Wolfgang Grobe, Libero von Braunschweig.
Ah ja, wieder ein Braunschweiger, ja, ja, ja.
Ein Bernd Martin aus Stuttgart und dann wurde Raimund Aumann aus der eigenen Jugend hochgezogen.
Ja, den kennt ja wohl jeder noch.
Ja.
Aber der musste erstmal reifen.
Ja, ja, und Michael Rummenigge, der wurde auch so rangeführt.
Der kleine Micha, ja, ja, ja.
Die Bundesliga-Saison 82-83, um es kurz zu sagen, wir werden wieder nicht Meister. Es war auch wirklich keine gute Saison. Schon der Saisonstart war holprig. 1:0 Niederlage gegen Bremen, halt dieses Jean-Marie Pfaff-Tor.
Ja.
Und der HSV war bärenstark in der Saison, aber auch Werder Bremen mit Otto Rehhagel.
Ja.
Gerade erst das zweite Jahr wieder in der ersten Liga und schon waren die oben dabei.
Mhm.
Also da bahnte sich jetzt schon an, dass die der künftige Widersacher werden. Naja, und die Bayern blieb halt hinter diesen Spitzenvereinen zurück. In Hin- und Rückrunde gab es sogar so Phasen, 4 Spiele ohne Sieg.
Oh.
Ja, und Paul Czerny musste dann auch am 31. Spieltag gehen. Und ganz witzig, für ihn übernahm Reinhard Saftig.
Ja, den kenne ich überhaupt nicht mehr.
Doch, Reinhard Saftig war ja nachher auch
Trainer. Ja, mit dem Schnäuzer, ach ja, der.
Mit auch ein Leverkusen-Trainer und so ein bisschen dröge.
Ja, stimmt. Ja.
Aber der war da nur für ein paar Monate, denn Udo Lattek sollte zurückkehren.
Stimmt, die zweite Lattek-Ära.
Genau, der war im März in Barcelona entlassen worden. Da habe ich ja bei der Bernd-Schuster-Folge schon was zu gesagt. Da gab es Streit mit Maradona. Naja, und der Bernd Schuster, der lässt ja auch kein gutes Haar an dem. Naja, der HSV wird Meister, allerdings punktgleich mit Werder Bremen, nur durch das bessere Torverhältnis. Ja, und was ganz interessant ist, hätte es die Drei-Punkte-Regel da schon gegeben, wäre Bremen Meister geworden. Bayern wurde immerhin noch Vierter. Aber man muss auch sagen, der HSV war sozusagen der Höhepunkt. Die gewannen da auch den Europapokal der Landesmeister 1:0 gegen Juventus Turin. Also das war denn ihr Jahr. Und im DFB-Pokal lief es ebenfalls nicht gut. Bayern schied schon relativ früh aus. In der ersten Runde ist man der Blamage nur knapp entgangen gegen den ASV Bergedorf 85.
Ach Gott, bei Hamburg da oben im Norden.
Lag man bis zur 90. Minute 1:0 zurück.
Bitter.
Dieter Hoeneß dann mit dem Ausgleich. Und in der Verlängerung gewinnt Bayern noch 5:1.
Aber da haben sie noch nachgelegt, da ist Bergedorf zusammengebrochen dann.
Ja.
Schwein gehabt.
Aber in der zweiten DFB-Pokalrunde war dann nach einer 2:0-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig.
Wieder Braunschweig, immer wieder Braunschweig.
Interessant war noch, im Endspiel standen der erste FC Köln und Fortuna Köln.
Ach Gott, das haben wir doch gesehen damals, dieses furchtbare Pokal-Endspiel, wo ich noch auf Seiten von Fortuna war und Köln hat sich doch irgendwie durchgewürgt und den Titel gewonnen. Übrigens Kölns letzter nationaler Titel, wenn mich nicht alles täuscht.
Auf jeden Fall ganz schlechte Saison für Bayern. Auch das früher Aus im Pokal war natürlich auch finanziell dann ein Rückschlag. Man musste ja jetzt schon für den Nachtwein Geld aufnehmen. Naja, und der Präsident Hoffmann tobte dann und sagte, jetzt fehlen 600.000 D-Mark in der Kasse. Man musste sich was einfallen. Hoffnung lag im Europapokal, denn man spielte ja im Europapokal der Pokalsieger.
Der war ja meistens so ein bisschen schwächer besetzt als der Landesmeistercup, damals zumindest.
Ja, in der ersten Runde kam man mit einem 0:0 und einem 1:1 wegen dem Auswärtstor gegen Torpedo Moskau weiter. Ja, in der zweiten Runde traf man schon auf die Tottenham Hotspurs und nach einem 1:1 Auswärts gewann man zu Hause 4:1. Also da dachte man wirklich, das läuft ja.
Ja.
Aber dann Viertelfinale schon aus gegen den FC Aberdeen. 0:0 im Hinspiel und in Aberdeen verliert man dann 3:2.
Unglücklich, klingt zumindest unglücklich.
Ja, weißt du, wer der Trainer war vom FC Aberdeen?
Ich habe keine richtige Vorstellung mehr.
Alex Ferguson.
Nein,
der
Alex Ferguson.
Ja, da hatten die so ein Hoch und da kommen so unschöne Erinnerungen an 1999 hoch.
Ja, oh Gott, ja, ja.
Naja, insgesamt war das eine Saison zum Vergessen und man muss auch sagen, es gab noch weiteren Rückschlag. Paul Breitner hörte auf.
Oh, der Leitwolf.
Ja, am 31.05.83 gab er sein Abschiedsspiel gegen eine Weltauswahl.
Immerhin.
Ja, ich meine, war ja auch bei Real Madrid hoch angesehen.
Absolut, dann hat er jetzt tolle Jahre im FC Bayern nochmal gehabt.
Nach den ersten und der Uli Hoeneß hat auch versucht, ihn zu halten, wird so gesagt. Man hätte ihm ein sehr gutes finanzielles Angebot gemacht, aber das hat er abgelehnt, sagt, er wollte nicht mehr. Das hat man dann ja natürlich akzeptiert. Ja. Aber dadurch verliert die Mannschaft jetzt quasi auch noch ihren Leitwolf, ihren Anführer. Man muss dazu sagen, die ganze Saison war von Verletzungen von Breitner überschattet. Also er hat lange gefehlt, auch am Ende ganz wenig noch gespielt. Naja, auf jeden Fall lief es deshalb auch so schlecht in der Saison. Und der Kalle Rummenigge sagt dann auch noch öffentlich, naja, wenn das weiter so bergab geht und wir keine Verstärkungen kriegen, dann bin ich auch bald weg. Was man sich jetzt dann gar nicht vorstellen konnte, direkt nach diesem Abschiedsspiel, dem großen Abschiedsspiel von Paul Breitner, kommt es zum Bruch zwischen ihm und Uli Hoeneß.
Ach nee, jetzt doch. Die waren also so innig zusammen.
Ja, sollte man meinen. Also nach dieser erfolglosen Saison leiert der Uli Hoeneß eine Tour durch Asien an. Dafür kriegen die 300.000 D-Mark Antrittsgeld. Da gibt es so einen Sportveranstalter, einen Deutschen, der möchte da in Asien Fuß fassen und der engagiert da halt Bayern München für diese hohe Summe.
Ja, die hatten ja dringend Geldnot jetzt, ne, nach der nicht so ganz erfolgreichen Saison.
Genau, und die Kassen waren ja leer. Und weil der Paul Breitner so bekannt war in Asien, bittet der Uli Hoeneß, dass er auch noch mitkommt. Also eigentlich hat er ja aufgehört, war ja auch verletzt, war ja auch gar nicht richtig fit, trotzdem fliegt er dann mit. War auch noch nicht ganz klar, was wird denn aus dem Paul Breitner überhaupt? Und man landet dann erst in Singapur und direkt nach einer Nacht geht's direkt los. Findet direkt das erste Spiel statt bei 35 Grad.
Boah.
Zur Halbzeit liegt Bayern 1-0 zurück. Und der Uli Hoeneß tobt in der Halbzeit. Die sollten sich alle zusammenreißen. Sie hätten ja einen Ruf zu verlieren. Mhm. Und dann steht der Paul Breitner auf in der Kabine und sagt, er soll die Klappe halten. Er soll sich um seine Sachen kümmern und sie würden sich ums Fußballspielen kümmern. Und dann gibt wohl ein Wort das andere und dann zieht der Paul Breitner das Trikot aus, schmeißt es dem Uli Hoeneß vor die Füße und geht raus und setzt sich auf die Reservebank und schaut dann den Rest des Spiels zu.
Klarer Bruch.
Der Paul Breitner sagt dazu, innerhalb von 30 Sekunden waren 16 Jahre Freundschaft erledigt.
Das finde ich heftig.
Ja, also ist jetzt läppischer Anlass eigentlich. Interessant ist auch, man spielt dann in Asien noch zwei Spiele und der Breitner reißt auch nicht ab.
Ach, der bleibt dabei?
Ja, der bleibt noch. Mit einer ganz schlechten Laune bleibt er wohl da. Und im letzten Spiel wechselt sich Uli Hoeneß nochmal selber ein. Und in dem Moment geht der Paul Breitner vom Platz.
Sehr, sehr unangenehm das Ganze.
Also der kündigt das nicht an, der wird nicht ausgewechselt, sondern der geht einfach an die Außenlinie, dann kommt der Schiedsrichter und sagt, was er will und der schreit den dann irgendwie an oder beleidigt den wohl und dann sagt der Schiedsrichter, wollen Sie die rote Karte? Und dann sagt der Breitner, jawohl, das möchte ich.
Nee, ach nein.
Und er in einem Interview hat er dann gesagt, dass so wollte er das, mit einer roten Karte abgehen.
Gottes Willen, das ist ja echt ein Statement.
Und damit war dann die Freundschaft zumindest mal für 10 Jahre erledigt. Angeblich hat man 10 Jahre nicht miteinander geredet.
Beide sehr konsequent in ihrer Haltung dann wohl.
Ja, was man so gelesen hat, war das natürlich nur der Anlass oder sozusagen der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Gerade weil man ja noch vor 1,5 Jahren war ja noch der Flugzeugabsturz von Uli Hoeneß.
Ja, eben.
Also das war noch gar nicht lange her. Und natürlich waren die seit ihrer Jugend immer in einem Zimmer. Die haben zusammen gewohnt, die waren zusammen in Urlaub, mit dem Rummenigge nochmal in Urlaub.
Ja.
Also es muss da mehr vorgefallen sein. Da gibt es so in manchen Berichten sowas von die Alpha-Tier-Theorie. Also weil das so Alpha-Tiere wären.
Aha.
Tatsächlich muss es wohl Ärger schon zwischendurch gegeben, vor allem in 83. Der Paul Breitner hat nicht mehr so das Sagen in der Mannschaft, weil er auch sportlich nicht mehr so fit ist.
Ja.
Und der Uli Hoeneß ist jetzt halt der Chef sozusagen, sein Vorgesetzter. Und möglicherweise spielt auch eine Rolle, dass sozusagen kein Platz für den Breitner war. Wobei er ja immer sagt, er hatte auch gar kein Interesse, im Verein irgendwas zu machen, aber... Vielleicht spielte das dann auch eine Rolle.
Mal umstritten, diese Aussage.
Auf jeden Fall, dieses Spannungsverhältnis hat sich da wohl aufgebaut, weil der Breitner, naja, die Karriere ging zu Ende und er selber sagt zu dieser Freundschaft, ja, wir waren lange befreundet, aber wir waren immer total unterschiedlich. Im Grunde wären sie gewesen wie ein altes Ehepaar, das feststellt, man hat gar nichts gemeinsam.
Oh, das finde ich echt traurig fast schon.
Also das wäre einfach so gewesen und sie wären ja auch so Typen, die das einfach abhaken, sowas.
Ja, also beim Paul Breitner glaube ich das, der Uli Hoeneß, den würde ich aber jetzt emotionaler einschätzen, aber ihm blieb ja keine Wahl dann.
Nee, und das Ganze verstärkte sich dann danach dadurch, dass der Paul Breitner umgehend danach Bildkolumnist wurde. Oh. Und wenn man so ein paar Berichte so liest, hat der so richtig ausgeteilt gegen Bayern. Ne? Kam da nicht so gut an beim Uli.
Glaube ich sofort.
Aber angeblich hat man sich ja danach so dann wieder ausgesprochen. Das letzte Mal hat man sich wohl ausgesprochen anlässlich des Todes von Gerd Müller. Aber das wäre halt nie wieder so eine echte, enge Freundschaft geworden.
Ja, da ist wahrscheinlich zu viel zerbrochen dann.
Naja, auf jeden Fall nähern wir uns ja jetzt schon der Saison 83-84. Und da hatte Bayern große Pläne, weil war ja klar, sie brauchen jetzt Ersatz irgendwie. Brauchen ja jetzt irgendwie einen Star oder jemanden, der die Mannschaft anführt. Mhm. Und da hatte man konkrete Pläne. Man wollte Bernd Schuster und Diego Maradona.
Wie Diego Maradona auch? Also mir hätte ja Bernd Schuster damals dicke gereicht.
Naja, der wäre ja dann Libero gewesen und der Maradona wäre dann der Star im Mittelfeld geworden. Ne?
Die das bezahlen wollen, das klingt total unrealistisch.
Tatsächlich. Dazu, also Barcelona muss auch direkt abgewunken haben. Tatsächlich habe ich ja in meiner Folge über Bernd Schuster gesagt, dass Barcelona immer das Gefühl hatte, oder es gab immer wieder die Gerüchte, dass Bayern am Bernd Schuster dran ist. Aber das hat ja da nicht geklappt, weil der Bernd Schuster sich ja mit dem Präsidenten da so angelegt hat. Da hat er ja mal fast ein ganzes Jahr nicht gespielt, auch wegen einer Verletzung. Naja, auf jeden Fall hat das nicht geklappt und stattdessen verpflichtete man den 25-jährigen Dänen Søren Lerby.
Obwohl ich den auch richtig gut fand. Søren Lerby, ja, fand ich damals ein richtig guter Spieler.
Ja, ich fand den super mit diesen runtergerollten Stutzen.
Ja, so lässig.
Und
so
dieser blonden Mähne.
Ja, allerdings. War da einer der ersten Ausländer, überhaupt neben Jean-Marie Pfaff, den ich gut fand bei Bayern.
Nee, der kam von Ajax Amsterdam für 1,8 Millionen, war halt ein guter Spieler.
Absolut.
Und witzig ist, auch dafür muss man jetzt natürlich, weil ja die letzte Saison noch schlechter war, wieder einen Kredit aufnehmen. Und diesmal musste dann auch der Rudolf Hudek, bei den haben wir ja schon mal gesprochen.
Ich sage nur Fleisch, ne, oder? Fleischgroßhändler.
Mhm. Genau, der auch im Beirat bei Bayern saß und so ein bisschen so Mäzen war und so ein bisschen wohl das Vorbild für Uli Hoeneß war, wie man aus einer Fleischerei eine große Fleischfabrik macht.
Mhm.
Der bot nämlich keine Nürnberger Würstchen an und die hat dann der Uli Hoeneß produziert. Dafür brauchte man ja eine Fabrik in Nürnberg und Umgebung. Naja. Auf jeden Fall war der Søren Lerby ein guter Spieler, aber kein so ein richtiger Star, wie man sich das eigentlich vielleicht erhofft hatte. Der war ja auch ein bisschen so ein Kämpfer, habe ich den so in Erinnerung, mit einem Hammerschuss.
Ja, auf jeden Fall. Aber hat der Mannschaft gut getan, so erinnere ich das.
Ja, Hansi Dorfner kam dann noch dazu.
Ach, der kleine Hansi Dorfner, der ist doch dann später auch nach Nürnberg.
Und der Michael Rummenigge, der wurde ja im Jahr davor schon so ein bisschen rangeholt. Der wurde jetzt dann mehr so in den Stamm dazugeholt. Also er spielte dann auch wesentlich mehr.
Ja, ich erinnere mich auch, dass überraschend fand ich das damals, dass der überhaupt da auf dem Level dann auch mitspielen konnte. Aber ja.
Naja, und neben Breitner gingen auch die alten Recken Udo Horstmann und Günter Güttler.
Ja, der Günter Güttler, ja, der war aber mehr so ein B-Team-Mann, ne? Aber Udo Horstmann hat da die ganzen Jahre, war der immer Stammspieler. Ja.
Auch diese Saison wird allerdings nicht so wirklich gut. Jedenfalls nicht, was die Bundesliga angeht. Aber es gibt so erste Aufwärtstrends. Ne? Also man merkt schon, so im Spiel ändert sich was. Und vor allem ist es eine Saison mit Torrekorden. Allein am letzten Spieltag fallen 53 Tore in der Bundesliga.
An einem Spieltag, wow, das ist heftig, das ist richtig gut.
Und insgesamt 1097 Tore in der gesamten Saison. Also über 1000 Tore ist auch sehr selten.
Gewaltig, sehr gut.
Ja, Meister, damit hat Bayern auch nichts zu tun. Meister wird der VfB Stuttgart vor dem HSV und Borussia Mönchengladbach, aber alle punktgleich.
Ach ja, es war so richtig so ein Rennen bis zum Schluss auf um Zentimeter nur.
Ja. Fünfter wurde Werder Bremen und Bayern Vierter. Nur ein Punkt dahinter. Also man, obwohl das nicht so rund lief am Anfang, war man nachher doch gut dabei und quasi ja Zweiter.
Ja, gefühlt, genau. Hinter den ersten drei war so ein totes Rennen eigentlich. Also es wird langsam was.
Ja, aber es gibt so einen Dämpfer. Also jedenfalls so als Fan muss es ein Dämpfer gewesen sein. Denn Karl-Heinz Rummenigge verkündet schon im März 84 seinen Wechsel zu Inter Mailand.
Ja, das stimmt. Ich habe damals nur gedacht, ja, und wer schießt jetzt die Tore? Weil Dieter Hoeneß, okay, der war gut, wurde aber auch älter. Und da kam ja sonst nichts Richtiges nach. Das war schon ein krasser Verlust.
Ja, allerdings für Bayern war es ein Segen. Also Uli Hoeneß wiederholt das ja immer wieder. Also der dankt ja dann immer dem Karl-Heinz Rummenigge, dass er sozusagen das gemacht hat, dass er für 11,5 Millionen Ablöse gewechselt ist.
Das war in der Tat eine massive Summe damals.
Damit war Bayern auf einen Schlag schuldenfrei und für die Bundesliga eigentlich ein Desaster. Denn bisher musste Bayern sich halt immer zurückhalten bei den Transfers. Ne? Wir haben nie die allerhöchsten Transfers gemacht und die mussten Kredite aufnehmen. Ja, das hemmte Bayern noch sehr, diese Kredite. Ne? Und man versuchte da seriös ranzugehen. Und die Bundesligisten, die ahnten jetzt schon, das wird ein richtiges Problem. Und der Abstand zur Konkurrenz wird dann auf jeden Fall größer werden. Denn auch 1984, obwohl die letzten beiden Saisons nicht so gut war, hatte Bayern immer noch einen Zuschauerschnitt von über 35.000 und damit weit mehr als die meisten anderen.
Das war damals echt eine Hausnummer. Das hat die abgesetzt vom Rest der Liga. Mhm.
Bayern hatte aber allerdings auch echt Glück, denn Inter Mailand musste so viel bieten. Denn der italienische Verband hatte einen Transferstopp für die nächste Saison angekündigt. Für 2 Jahre durften keine ausländischen Spieler verpflichtet werden.
Ja, ja, die hatten irgendwie gehofft, ihre Nationalmannschaft dadurch wieder zu stärken, dass sie den Ausländer begrenzen. Es gibt ja ein Argument, dass das eher sinnvoll ist, gute ausländische Spieler zu holen, um die eigenen dann eben auch zu steigern.
Und die haben das schon mal gemacht, nachdem sie 66 irgendwie so gescheitert sind. Da gab es das schon mal.
Ja, 66, ja, gegen Nordkorea, 0-1. Das war eine epische Blamage, ja.
Und da haben die das auch für 2 Jahre gemacht und deshalb wiederholen die das jetzt. Naja, auf jeden Fall war das für Bayern ein echter Glücksfall. Auch so ein bisschen, weil man sagen muss, der Karl Rummenigge war dann schon so leicht verletzungsanfällig. Ist ja dann in den späteren Jahren und auch vor der WM 86 ja auch so. Da reist er ganz verletzt an. Da ist noch gar nicht klar, ob der richtig spielen kann. Also vielleicht war das der richtige Moment für Bayern, ihn zu verkaufen.
In der Rückschau glaube ich das schon auch, ja.
Naja, auf jeden Fall droht jetzt natürlich eine noch größere finanzielle Dominanz von Bayern. Und der Kicker schrieb damals schon über die Gefahr aus dem Süden für die Liga.
München.
Ja, genau, Bayern München, weil es bahnte sich eine Verpflichtung von Lothar Matthäus an.
Der Lothar.
Der Kicker schrieb, Bayern will unbedingt Lothar Matthäus, 23 Jahre alt, Nationalspieler zu der Zeit. Und er spielte natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Und wie nachher rausgekommen ist, hat der Uli Hoeneß tatsächlich schon Ende 83 Kontakt zum Lothar aufgenommen.
Verboten, sage ich da nur, oder?
Natürlich. Der Lothar Matthäus hat, also gibt es ja den Podcast über das Leben von Lothar Matthäus. Und der Lothar Matthäus hat immer gesagt, ja, es ging gar nicht so sehr um das Geld, sondern allein schon darum, dass er mit Bayern bessere Chancen hatte, auf Dauer Meisterschaften und den Europapokal zu gewinnen.
Ja, aus seiner Sicht verständlich.
Und was kurz vorher auch rauskam, ist, dass die Liga versucht hat, Maßnahmen zu ergreifen. So 83 kam das raus, dass die Liga Absprachen getroffen hat. Und so gab es eine schwarze Liste unter den Vereinen. Und die Vereine vereinbarten, dass sie 2 ihrer Leistungsträger darauf setzen konnten. Und dann durfte nur der Verein, zu dem der Spieler gehörte, mit ihm Kontakt aufnehmen und ihm ein Angebot unterbreiten. Und die anderen würden so lange keins machen, es sei denn, die einigen sich nicht. Und jetzt geht der Helmut Grashoff im Frühjahr 84 hin und will den Lothar Matthäus da drauf setzen. Und dann sagt der Uli Hoeneß, ne, das fände er jetzt aber nicht gut. Und dem würde er auch nicht zustimmen. Und überhaupt, was soll das Ganze noch? Das Ganze würde eh der freie Markt regeln. Die hätten ja schließlich auch den Karl-Heinz Rummenigge nach Italien abgeben müssen. Also da müsste man doch jetzt verstehen, dass man an diesem System nicht mehr festhalten wolle.
Das haben die anderen, glaube ich, nicht so verstanden.
Nee, und vor allem der Grashoff, der nennt den Uli Hoeneß dann einen charakterlosen Preistreiber. Sein Verhalten sei völlig unanständig.
Ja, das war so ein ganz wirklich distinguierter, fairer, älterer Herr. Und der war, glaube ich, wirklich entsetzt von diesen Maßnahmen von Uli Hoeneß. So erinnere ich den Herrn Grashoff.
Ja, und weißt du, wer der Trainer war? Jupp Heynckes.
Ausgerechnet einer der innigsten Freunde von Uli Hoeneß, zumindest später.
Ja. Und die Gladbacher versuchen wirklich alles, um den Matthäus zu halten. Die haben dem ein Angebot dann gemacht von 374.000 D-Mark Gehalt. Und dann geht der Jupp Heynckes hin und bezahlt aus eigener Tasche nochmal 50.000 oder bietet die an.
Das nenne ich mal motiviert.
Und er bringt eine Firma, holt er dazu, die auch 50.000 Euro dazu geht. Also man bietet dem Matthäus jetzt quasi 500.000.
Und das mit dem relativ kleinen Bökelberg-Stadion, wo nur knapp etwas über 30.000 reinpassen. Gewagt.
Und das bringt den Uli Hoeneß wiederum zur Weißglut. Denn es gibt noch eine weitere Regelung. Dadurch steigt jetzt die Ablöse für den Lothar Matthäus auf 2,35 Millionen durch dieses letzte Angebot. Denn es gibt so eine Ablöseregelung beim DFB. können sich Clubs über die Höhe einer Ablöse untereinander nicht einigen, greift eine bestimmte Bedingung. Das letzte Jahreseinkommen im Fall Matthäus, 380.000 Mark an Gehalt und Prämien, und das neue Garantieangebot werden addiert, dann durch zwei dividiert und dann mit dem Ablösefaktor des kaufwilligen Vereines verrechnet. Und Überraschung, Bayern hatte den höchsten mit 5,5.
Überraschung.
Ja, und der Uli Hoeneß tobt dann, das wäre das allerletzte, das wäre doch alles nur vorgeschoben. Dieses Angebot wäre doch gar nicht realistisch, das könnten die doch sich gar nicht leisten.
Ja, da könnte was dran gewesen sein, oder?
Naja, und der Grassoff, ne, der schüttelt dann über den Uli Hoeneß nur den Kopf und der hat dann in einem Interview gesagt, die Bundesliga sei doch ein zirzensisches Großunternehmen mit 18 Filialen.
Damals schon.
Wir müssten doch alle zusammenhalten, denn nur zusammen existiert man gut.
Das ist ja der NFL-Gedanke. Da sagt er was, die Footballer in der NFL haben das ja genauso auch umgesetzt. Aber hier kriegst du ja das überhaupt nicht umgesetzt, weder damals noch heute. Aber das nur am Rande.
Ne? Naja, er sagt dann auch, jeder Club darf doch zwei Spieler benennen und die werden dann nicht abgeworben. Aber der Uli Hoeneß, der sei so kurzsichtig und denke nur an das Wohl des FC Bayern, während er natürlich an das Wohl der Bundesliga denken würde. Naja.
Okay, jetzt lassen wir mal so stehen.
Und aufgrund dieses fiesen Verhaltens vom Uli Hoeneß fordert der Grassoff jetzt noch ein sogenanntes Kranzgeld von 150.000 D-Mark. Also das müssten sie doch jetzt auch noch bekommen, quasi um dann 2,5 Millionen zu haben, ne?
Nett formuliert.
Ja, am Ende macht es Bayern. Also die wollen den Lothar Matthäus, egal was ist. Und wie dann später rauskommt, bekommt der Lothar Matthäus 500.000 Festgehalt plus 200.000 aus zugesicherten Werbeverträgen, die Bayern anleiern will.
Schon massiv für die Zeit.
Und noch eine Prämie für bestimmte Dinge, die er erreicht, Meisterschaft, Pokal, von bis zu 100.000 D-Mark. Also im Grunde kommt er, wenn es gut läuft, auf 800.000. Ein wahnsinniges Gehalt damals.
Massives, echtes Geld damals. Wahnsinn.
Aber es kommt dann auch noch zu einem richtigen Showdown, nämlich im DFB-Pokal. Also Bayern gewann zunächst die erste Runde gegen den Kasseler Sportverein 3:0. 6:0 gegen Augsburg. Und nach einem 2:1-Sieg gegen den ersten FC Bocholt traf Bayern im Halbfinale auf den Zweitligisten Schalke 04 im Parkstadion. Und gleichzeitig traf Werder Bremen auf Borussia Mönchengladbach. Und beide Halbfinale waren zum ersten Mal im Free-TV, wurden die komplett übertragen. Ja. Und ich kann mich super an das Spiel Bayern gegen Schalke erinnern.
Daran erinnere ich mich auch noch. Ja, das haben wir auf jeden Fall gesehen.
Wahrscheinlich jeder, der es gesehen hat. Denn es ist das spektakulärste Pokalspiel aller Zeiten. Das 6:6. Aber ganz kurz, Mönchengladbach und Werder Bremen, die spielen vorher im ersten Halbfinale. Und das war schon spektakulär. 5:4 gewinnt Mönchengladbach durch ein Tor von Hans-Jörg Kriens.
Ach ja, Hans-Jörg Kriens. Ja, ja, ja.
Das war so ein großer, dunkelhaariger, gut aussehender
Stürmer, ne? Oder Halbstürmer so.
Der war kurz vorher eingewechselt worden, schießt noch das 4:4 kurz vor Ende des Spiels und dann in der Verlängerung das 5:4.
Natürlich ein Traum für einen Spieler sowas.
Das ganze Spiel wird überschattet durch eine Rauchbombe, das von Bremern aufs Feld geworfen wird. Man denkt, das ist eine Rauchbombe und die Spieler Wolfgang Sittger und Uwe Rahn kippen dann auf dem Spielfeld um.
Oh.
Denn es war gar keine einfache Rauchbombe, es war Tränengas.
Das war übel.
Und die brechen dann so ein bisschen da zusammen. Das
ist total übel.
Ja, also heute wäre dann wahrscheinlich Spielabbruch. Aber es ging dann weiter. Also das Spiel war schon spektakulär, aber
ja, ja.
Noch besser war dann das zweite Spiel. Denn das ZDF übertrug das um 7:45 in der Live-Übertragung und ich durfte es gucken. Obwohl es ein Abendspiel war. Naja, auf jeden Fall ging Bayern 2:0 in Führung. Doch die Schalker glichen dann kurze Zeit später schon wieder aus. Und es kam dann so ein richtig dramatisches Spiel auf. Der junge Olaf Thon spielte mit 18 Jahren in dem Spiel.
Thon, ja.
Der war ja da so der aufsteigende Stern.
Total.
Naja, und so durch ihn, der schießt 3 Tore in dem Spiel, geht Schalke 4:3 in Führung. Und Bayern gelang dann noch kurz vor Schluss der Ausgleich 4:4. Das lag an einem Torwartfehler von Walter Junghans.
Ach, jetzt war Schalke im Tor. Ja, danke.
Naja, und durch diesen Torwartfehler steht es dann 5:4. Und der Kommentator sagt schon, das muss es jetzt aber gewesen sein. Doch, die Schalker schaffen wieder den Ausgleich. Und dann schießt 2 Minuten vor Schluss der Verlängerung Bayern das 6:5. Und jetzt sagt er das schon wieder. Ja, jetzt muss es aber ja das gewesen sein. Und im letzten Angriff in der Nachspielzeit erzielt Olaf Thon den mit seinem dritten Treffer den Ausgleich zum 6-6. Also wirklich so eine Flanke rein und der zimmert den dann über den Torwart ins lange Eck.
Unhaltbar. Instant Hero Olaf Thon. Das ist ja wie ein Komet aufgestiegen danach.
Ja, und dadurch kam es dann halt zum Wiederholungsspiel, weil es gab ja noch kein Elfmeterschießen im Pokal.
Stimmt.
Naja, und auch das Wiederholungsspiel am 9. Mai in München dann endete 3-2, aus Münchner Sicht jedenfalls, Gott sei Dank, in der regulären Spielzeit. Treffer für die Münchner machten da Karl-Heinz Rummenigge zwei Tore und natürlich Dieter Hoeneß das entscheidende Tor. Naja, und so gelang Bayern dann ins Finale. Und das war dann auch spektakulär, denn sie trafen auf Borussia Mönchengladbach mit Lothar Matthäus.
Na, das war natürlich ein Treffen.
Der in seinem letzten Spiel für Borussia. Und tatsächlich war es auch ein Krimi. Nach 120 Minuten stand es 1-1, dann das Elfmeterschießen. Und ziemlich am Anfang schießt der junge Lothar Matthäus und verschießt.
Boah.
Und naja, danach war er der absolute Buhmann. Also man, Judas-Rufe gehalten durch Stadion und also natürlich hat er das ja nicht mit Absicht gemacht, aber
auf keinen Fall.
Und er war auch nicht der Einzige, muss man dazu sagen, der dann verschießt. Insgesamt verschießen 3 Gladbacher und 2 Bayern. Also tatsächlich gewinnen wir 8-7 in diesem Elfmeterschießen. Und Udo Lattek feiert dann seinen ersten Triumph direkt mit Bayern.
Ja, heißt toller Einstand.
Ja, toller Einstand. Immerhin ein Titel, denn in dem UEFA Cup, wo wir gespielt haben in dieser Saison, war es auch nicht so gut. Wir haben zwar das Heimspiel gegen Anorthosis Famagusta 10-0 gewonnen.
Zypern, sage ich da nur. Zypern.
Ja, und in der zweiten Runde tun wir uns schon schwer und gewinnen gegen PAOK Saloniki. Auswärts spielen wir noch 0-0 und gewinnen dann 9-8 im Elfmeterschießen.
Ich erinnere mich dunkel an das Elfmeterschießen, aber ganz dunkel.
Ja, und weißt du, wer den letzten Strafstoß schießt zum Sieg?
Ich weiß es nicht mehr, nee.
Jean-Marie Pfaff.
Ach nein.
Der muss schießen, obwohl er gar nicht will, und er trifft dann. Naja, im Achtelfinale verliert man dann nach einem 1-0-Hinspielsieg 2-0 bei den Tottenham Hotspurs, also wieder gegen eine englische Mannschaft. Wobei man ja sagen muss, von Ende der 70er bis Mitte der 80er war der englische Fußball ja total dominant in Europa.
Wir haben kaum mal gegen eine englische Mannschaft gewonnen, das war echt ein Wunder fast schon, dass sie gegen die Spurs weitergekommen sind.
Auf jeden Fall war es eine Saison, wo es wieder bergauf ging und der jetzt sich anbahnende Wechsel von Lothar Matthäus, der sollte sich ja in Zukunft richtig auszahlen. Denn von jetzt an geht es eigentlich nur noch bergauf. Aber davon erzählen wir dann in einer neuen Folge, wenn es dann um die Jahre 85 bis 87 geht.
Die Lothar-Jahre. Ja,
die Lothar-Jahre, genau.
Spannend. Ja, war großartig. Toller Trip down Memory Lane wieder mal. Sehr, sehr schöne Erinnerungen. Gerade an solche Helden wie Jean-Marie Pfaff und Sören Lerby, aber auch interessante Eindrücke, dieses besondere Verhältnis von Uli Hoeneß und Paul Breitner.
Ja, ich fand das auch, bei der Recherche war es etwas schwierig, diese Geschichte mit diesen Absprachen in der Liga und diesem DFB-Statut. Aber da gibt es einen interessanten Bericht im Spiegel. Also man muss generell sagen, dieses Spiegel-Online-Archiv, was es ja kostenlos gibt, ist echt super. Also da kann man es tatsächlich nachlesen, dass das damals so war. Mir war das völlig unbekannt. Gut, dann sind wir mal gespannt, was es als nächstes geben wird.
Ja, das finde ich auch. Aber da muss ich was vorbereiten.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.